Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Folgen des Dürresommers, wie der Klimawandel die Wirtschaft bremst. Hören Sie ein Feature von Thilo Schmidt.
Wir hatten hier an unserem Standort in der Nähe von Wismar lange Phasen mit 2 bis 3 Wochen, wo wir Tagestemperaturen über 30 Grad hatten. Das hat die Erträge deutlich dezimiert. Wir haben teilweise von einigen Kulturen gerade so 50% unseres normalen Durchschnittsertrages geerntet.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die Bundesregierung will in einer Woche entscheiden, ob die Dürreschäden in der Landwirtschaft ein nationales Ausmaß haben. Ist das der Fall, kommen Bundeshilfen in Frage.
Nichts als Staub und vertrocknete Halme, wo eigentlich Futter für Tiere wachsen sollte. Um ihr Vieh zu füttern, sind Bauern gezwungen, die Wintervorräte anzuzapfen.
Also 50% Ertragseinbußen, das ist wirklich dramatisch.
Michael Brink, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Steinhausen in Mecklenburg.
Das ist wirklich dramatisch. Man muss einen guten Partner haben. Und zwar heißt der Partner in diesem Fall die Bank. Und dann muss man über Betriebsmittelkredite sich kurzfristig neues Geld ins Unternehmen holen. Es gibt ja durchaus Regionen, wo das noch viel extremer war.
Andere Betriebe mussten Ernteausfälle bis zu 70% verkraften. Und nicht nur die Landwirtschaft litt unter dem Dürresommer 2018. Oder wie Meteorologen sagen, der klimatologisch einzigartigen Wetteranomalie.
Die deutsche Wirtschaft hat durchaus darunter gelitten, dass der Sommer zu trocken gewesen ist.
Klaus Michelsen, Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik beim DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Dass es zu warm gewesen ist und in der Folge eben ganz konkret in der Landwirtschaft eben die Ernte beispielsweise schwächer ausgefallen ist als üblich. Das sind so die ganz unmittelbaren Folgen. Es hat aber auch eben Konsequenzen in anderen Bereichen, nämlich beispielsweise in der Schifffahrt.
Rhein und Elbe waren nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr schiffbar, was wiederum Auswirkungen hatte. Betriebe an den Flüssen konnten nicht mehr beliefert werden und nichts mehr liefern. An manchen Tankstellen wurde das Benzin knapp.
Absoluter Extremsommer. Wir haben quasi etwas mehr als die Hälfte nur der Regenfälle hier in der Region gehabt. Und man muss sich das so vorstellen. Also wir haben damit quasi Verhältnisse gehabt, wie sie vielleicht in der Serengeti üblich waren. Also wo dann Zebras oder Nashörner weiden. Und diese Witterungsverhältnisse hatten wir hier direkt vor Ort.
Martin Hasselbach steht in seinem 6 Hektar großen Wald in Falkensee im Havelland, dicht an der Grenze zu Berlin. Der Förster ist auch Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes Brandenburg, dem schon jetzt trockensten Bundesland, das am schnellsten und extremsten vom Klimawandel betroffen sein wird und schon längst betroffen ist.
Also man sieht es zum Beispiel an so Bäumen wie der hier vorne.
Welchen meinen Sie?
Hier vorne gleich, die oben mit der trockenen Krone.
Ach so, ja. Mhm. So,
oder hier neben haben wir gleich noch mal eine Birke, die hat das gleiche Schicksal getroffen. Das sind eigentlich gesunde, vitale Bäume, die über viele Jahre hier gewachsen sind, die auch gar nicht mal so schlecht gewachsen sind. Sie haben letztes Jahr einen enormen Wasserstress gehabt, weil einfach zu wenig Regen gefallen ist. Die Böden, das wenige Wasser aber auch nicht halten konnten. Und dann passiert es eben halt, dass solche Bäume, obwohl die bislang ausgesprochen vital waren, schlicht und ergreifend vertrocknen.
Die abgestorbenen Bäume sind als Bau- oder Möbelholz nicht mehr zu verwerten.
Die kann ich jetzt quasi noch als Brennholz vielleicht verkaufen oder kann sagen, nee, das ist ein Totholzanwärter. Damit das also für die belebte Natur, Käfer und alles, was da dran nagt und kaut, noch übrig bleibt. Aber forstwirtschaftlich gesehen ist das natürlich ein Schaden.
Der Waldboden in Brandenburg ist vielerorts nichts als trockener Staub. Der märkische Sand kann das Wasser nicht halten. Bäume, die auf Dünen stehen, trifft es zuerst. Zudem reicht ein Funke, um eine Katastrophe auszulösen.
Ein großer Waldbrand in der Nähe von Berlin hält seit gestern Abend hunderte Einsatzkräfte in Atem. 2 Dörfer in Brandenburg sollen mindestens bis morgen evakuiert bleiben. 50 Kilometer südwestlich von Berlin hatten sich die Brände zwischen Treuenbrietzen und Jüterbock auf einer Fläche von mehr als 500 Fußballfeldern ausgebreitet.
Aus der Luft wird das Ausmaß des Brandes sichtbar. Noch immer kämpfen mehr als 600 Helfer gegen die Flammen. Zeitweise brannten seit gestern bis zu 400 Hektar.
Nach Angaben des Umweltbundesamtes brannten im vergangenen Jahr in Deutschland über 2300 Hektar Wald. Der Mittelwert vergangener Jahre liegt bei 500 Hektar. Insgesamt rechnen die Waldbesitzer mit Schäden von mehr als 5 Milliarden Euro, verursacht durch Schädlinge, Waldbrände und Trockenheit. Auch viele Nachpflanzungen haben das Dürrejahr nicht überlebt. Und das Aufforsten ist mühsam und teuer. Hasselbach zählt auf: Setzlinge kaufen, Flächen vorbereiten, die Aufforstgebiete gegen Wildverbiss einzäunen und die Forstarbeiter bezahlen.
Sie investieren massiv. So, und das Geld, wenn die Kultur vertrocknet ist, das ist futsch. Und sie müssen im Folgejahr wieder pflanzen. Das wäre ja dieses Jahr gewesen, aber auch dieses Frühjahr war ja mörderisch trocken. So, diese Investition ist weg.
Dazu kommt, bislang konnten Forstwirte einigermaßen gut berechnen, wie sich die Zahl der Schädlinge entwickelt.
Nun, jetzt ist es so, dass wir in den letzten 2 bzw. 3 Jahren lernen mussten, dass diese Prognosefähigkeit abnimmt, weil die Tiere aufgrund dieser Trockenheit und vor allem auch der Wärme sich, man würde sagen, unerwartet verhalten. Also entweder besonders vital sind, ja, oder zu einer zweiten oder dritten Generation im Jahr neigen. Und das haben wir jetzt zum Beispiel aktuell mit dem Buchdrucker, ja, oder dem Kupferstecher. Vor 2 Jahren hatten wir das mit der Kiefern-Buschhorn-Blattwespe. Da sind die Populationen quasi förmlich explodiert und fressen den Wald einfach auf.
Wald, vor langer Zeit von unseren Vorfahren gepflanzt. So wie die Eichen und Buchen, die Martin Hasselbach heute setzt, in 100 oder 120 Jahren gefällt werden. Der Förster spricht von Ernten.
Natürlich ist jede Baumpflanzung, ja, ist eine Wette. Ja, indem man sagt, also ich wette, dass dieser Baum an diesem Standort richtig ist und dass er nach 100 Jahren erntefähig ist und bis dahin alle segensreichen Entwicklungen und Funktionen hat, die wir uns von Wäldern wünschen. Wir müssen heute feststellen, dass natürlich die Wetten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dieses Thema Klimawandel nicht mit im Blick hatten.
Und so stellen mit dem Wissen von heute zum Beispiel die in Brandenburg verbreiteten Kiefernmonokulturen ein Geschäftsmodell dar, das künftig nicht mehr funktioniert. Möglich, dass das auch ohne Klimakrise so gekommen wäre. Und dennoch, vor dem Hintergrund des Dürrejahres 2018 müssen sich Forstwirte fragen, ob sie vermehrt auf andere Bäume wetten, die eigentlich nicht in diese Gegend und in diese Klimazone gehören. Roteiche, Esskastanie, Douglasie.
Für den Waldbesitzer ist einfach entscheidend, ich gucke mir die Bäume an, was wächst denn hier? Was ist einigermaßen vital und was vital ist, hat eventuell die besten Chancen, tatsächlich die nächsten 50, 60 oder 100 Jahre zu überleben. An diesen einzelnen Bäumen, ja, in der Gruppe hängt alles andere auch. Da hängt der Naturschutz dran, da hängt die Erholung an, da hängt der Waldcharakter dran und letzten Endes quasi auch die gesamte, ja, Waldeigenschaft, die, ja, für uns alle so segensreich eigentlich wirkt, im Verborgenen jeden Tag rund um die Uhr. Und der Waldbesitzer kann nur versuchen zu lenken, aber entscheiden kann er das wenigste.
Gulinär Atay über den Preis des trockenen Jahrhundertsommers.
Vater Rhein, oder vielmehr das, was vom breiten Strom noch übrig ist. Sein Pegel eilt von einem Rekordtiefstwert zum nächsten. Die Aussichten auf lang anhaltenden Regen weiterhin schlecht. Viele Fähren und Passagierschiffe haben die Überfahrt eingestellt. Für die Rheinräder ist das Niedrigwasser ein Stresstest. Der Betreiber des Bonner Hafens kann seinen Kunden nicht mehr sagen, ob die Ware noch rechtzeitig zum Seehafen nach Rotterdam oder Antwerpen kommt.
Die Transportleistungen hat abgenommen.
Klaus Michelsen, DIW-Konjunkturexperte.
Und wenn die Transportleistung sinkt, heißt das nichts anderes, dass insgesamt weniger produziert wird. Viele Waren, die am Rhein beispielsweise produziert wurden, konnten nicht mehr ausgeliefert werden. Und das hat dazu geführt, dass die Produktion beispielsweise in der chemischen Industrie deutlich rückläufig gewesen ist. Insgesamt ist die Produktionsleistung in der deutschen Volkswirtschaft geringer ausgefallen. Und das ist der Kuchen, den man dann auch für alle zu verteilen hat.
Ein 2000-Tonnen-Frachter kann jetzt nur noch 300 Tonnen mit sich führen.
Wie man da sehen kann, der Schiffsführer versucht, durch spezielles Beladen seines Schiffes das Schiff so zu legen, dass die Schiffsschraube hinten sogar etwas weniger tief im Wasser ist, damit er eben immer noch Antriebskraft hat und nicht Gefahr läuft, auf Grund zu laufen.
Die Frachtkosten explodieren. Mit ihnen die Preise für Heizöl. Sie sind so hoch wie seit 5 Jahren nicht mehr.
Mancherorts sinkt der Rheinpegel auf unter 30 Zentimeter. Schiffe können nur noch leicht beladen fahren oder gar nicht mehr. Weil Tankschiffe die Raffinerien nicht mehr erreichen, geht an Tankstellen im Westen und Südwesten das Benzin aus.
Das ist ein Ereignis, was man tatsächlich seit den 70er Jahren eigentlich in Deutschland kaum mehr erlebt hat, dass man an die strategischen Reserven des Bundes auch rangeht und sagt, man öffnet die jetzt zeitweise, damit entsprechend die Tankstellen beliefert werden können. Das ist doch eher ein Ausnahmeereignis. Die Preise an den Tankstellen und den Zapfsäulen sind in einer Zeit gestiegen, als die Rohölnotierungen eigentlich gesunken sind.
Und das kostet Kaufkraft. Und trifft wiederum viele andere Branchen.
Das ist genau die Rückkopplung, die dann passiert. Man hat weniger Geld in der Tasche. Dementsprechend kommt das dann kleckerweise bei anderen Branchen an. Dem Einzelhandel, der Gastronomie. Die Auswirkungen werden natürlich immer schwächer, je kleinteiliger das wird. Aber im Ergebnis führt das eben dazu, dass das gesamte Aggregat des privaten Konsums schwächer verläuft, als wir das üblicherweise beobachten.
Wir stehen am Rhein, der jetzt wieder einigermaßen normal am Werksgelände der BASF in Ludwigshafen vorbeifließt. Max Bangert schaut auf eine der vielen Wettermessstationen des Chemiewerks. Er ist der werkseigene Meteorologe und sein Aufgabenspektrum hat sich in den letzten Jahren geändert, zusammen mit dem Klima. Es geht längst nicht mehr nur darum, Abgaswerte der Fabriken zu überwachen oder bei einem Störfall die Zugrichtung von Schadstoffwolken zu berechnen. In den Vordergrund rückt wieder die klassische Wettervorhersage.
Wir sehen eine zunehmende Anzahl an heißen Tagen, Hitzetagen von Jahr zu Jahr über die Jahre. Und da ist natürlich so ein Jahr, auch wenn es extrem war, ja, das muss man auch ganz klar dazu sagen, es ist ein sehr ungewöhnliches Jahr, auch im Anbetracht der klimatischen Veränderungen, die wir hier beobachten, ist es zum einen ein ziemlich außergewöhnliches Jahr, das sich aber einfügt in die Erkenntnisse, die wir hier zur Klimaänderung am Standort haben. Und dahingehend bereiten wir uns darauf vor eben und rechnen auch damit, dass wir in Zukunft öfters mit so Bedingungen konfrontiert sein werden.
Max Bangert ist seit 5 Jahren Meteorologe am größten Chemiestandort der Welt. Wir stehen am werkseigenen Hafen am nordöstlichen Zipfel des mehr als 10 Quadratkilometer großen Betriebsgeländes. Hier arbeiten fast 40.000 Menschen. In der zweiten Jahreshälfte 2018, heißt es aus der BASF, sei die Rohstoffversorgung beinahe zum Erliegen gekommen.
Ab Mitte des Jahres ist der Rheinpegel gefallen und bis schlussendlich in den November mit einem kleinen Ansteigen des Pegels im September hatten wir eigentlich durchgängige Niedrigwassersituationen eben mit eingeschränkter Schiffbarkeit vom Rhein bis hin zu eben im Oktober, November, wo wir hier Situationen hatten, wo dann an den Engstellen des Rheins weiter flussab eigentlich kaum noch eine Schiffbarkeit möglich war, nur noch sehr vereinzelt dann Schiffe wirklich hier die BASF erreichen konnten. Und das war schon ein extrem außergewöhnliches Ereignis, gar nicht mal aufgrund der niedrigen Pegel, die erreicht wurden, aber vor allem die Länge des Niedrigwassers.
40% der Transporte, die ins Werk kommen oder aus dem Werk herausgehen, werden von Schiffen durchgeführt. Die erst 2015 fertiggestellte TDI-Anlage, ein Renommierprojekt, mit der elastische Kunststoffe hergestellt werden, musste abgeschaltet werden, weil Rohstoffe nicht mehr angeliefert werden konnten. Ein Millionenverlust für die BASF.
Stellt die Klimakrise ganze Geschäftsmodelle in Frage? Und was müssen die Unternehmen dagegen tun? Welche klimatischen Veränderungen drohen dem Standort? Wie verändert sich der Rhein in den nächsten Jahrzehnten? Den Rheinpegel über einen langen Zeitraum vorherzusagen, ist bislang äußerst schwierig. Für die BASF tauscht sich Meteorologe Bangert mit Forschungsinstituten aus.
Ein Beispiel, wir haben zusammen mit dem Deutschen Klimaanpassungszentrum, das ist eine Bundesforschungseinrichtung aus Hamburg, hier ein Faktenheft erstellt, das eben die neuesten Klimaprognosen für den Standort gezielt auswertet und in einer Form aufarbeitet, dass es auch zum Beispiel ein Betrieb dann nutzen kann als Basis für seine Anpassungsentscheidungen. Ja.
Mit 250 Millionen Euro hat der Dürresommer das Konzernergebnis belastet. Eine 250 Millionen Euro wegen Hitze und Trockenheit. Einen so heftigen Einbruch wegen des Wetters hat der Chemiekonzern in seiner mehr als 150-jährigen Geschichte noch nicht erlebt. Und auch dieses Jahr musste Werksmeteorologe Bangert feststellen, ist ein klimatologisches Extremjahr.
Im Speziellen auch der Juni, der heißeste Juni, und auch jetzt die Hitzewelle im Juli war absolut rekordverdächtig. Auch was eine Besonderheit war, typischerweise wurden so Temperaturen größer 40 Grad oft lokal an einzelnen Messstationen erreicht. Wir haben jetzt gesehen, das war mal eine Hitzewelle, wo das relativ großflächig in Deutschland eigentlich überschritten wurde. Das war schon für sich genommen auch wieder ein sehr außergewöhnliches meteorologisches Extremereignis.
Die BASF reagiert mit verschiedenen Maßnahmen auf die Klimakrise. Unter anderem mit neuen Tankkapazitäten, um Lieferengpässe zu überbrücken, und neuen Rückkühlwerken, damit das dem Rhein entnommene Wasser mehrmals zur Kühlung der Anlagen verwendet werden kann. Doch wie lange wird der Wettlauf zwischen Wetter und Wirtschaft gut gehen? Und wer gewinnt ihn am Ende?
Ein Anblick, wie es ihn so noch nie gab. Der historisch niedrige Wasserstand im Rhein offenbart aus der Luft beeindruckende Bilder, bringt aber am Boden Probleme. Der Güterverkehr per Schiff ist stark eingeschränkt. Industriebetriebe müssen umorganisieren, um an Rohstoffe zu kommen. Aber auch die meisten Passagierschiffe liegen fest. Flusskreuzfahrten auf dem Rhein machen im Moment nur sehr eingeschränkt Freude. Statt wie gebucht mit dem Schiff werden diese Touristen aus Los Angeles seit Tagen mit Bussen zu Sehenswürdigkeiten wie dem Speyerer Dom gebracht.
Der Eder-Stausee in Nordhessen war zwischenzeitlich nur noch zu 10% gefüllt. Der Zweck der Talsperre ist vor allem, die Pegel von Weser- und Mittellandkanal konstant zu halten. 2018 wurden bis zu 30.000 Liter pro Sekunde abgeleitet. Und irgendwann tauchten die Reste alter Siedlungen wieder aus dem Stausee auf, die beim Bau vor über 100 Jahren geflutet wurden. Edersee Atlantis nannte die lokale Presse das Spektakel. In Rheinland-Pfalz machten sich im Sommer und Herbst vergangenen Jahres hunderte Menschen zu Fuß auf den Weg zum Binger Mäuseturm aus dem 14. Jahrhundert. Der steht auf einer Rheininsel und ist eigentlich nur wenige Male im Jahr mit dem Schiff erreichbar. In Brandenburg trocknete die Schwarze Elster, ein Nebenfluss der Elbe in der Nähe von Senftenberg, komplett aus, auf einer Länge von 5 Kilometern. Weitgehend unbemerkt hat in Deutschland ein Verteilungskampf um Wasser begonnen. Landwirte mussten ganze Äcker aufgeben, weil die Behörden ihnen das Bewässern verboten hatten. In Kelkheim im Taunus warnte die Feuerwehr, per Lautsprecherwagen kein Wasser für Swimmingpools oder Rasensprenger zu entnehmen, weil die Trinkwasserversorgung der Stadt akut gefährdet sei.
Hamburg-Wilhelmsburg, ein Tanklager im Hafen. Hier werden Mineralölprodukte umgeschlagen.
Ist das Ex geschützt?
Bitte?
Ist das Ex geschützt?
Was denn?
Ja, wir haben ja Gase.
Ach so. Da muss ich jetzt erstmal ausmachen. Ne?
Explosionsgefahr. Ich schalte das Aufnahmegerät erst wieder auf der Brücke des Tankmotorschiffs Cascade von Detlef Maywald ein.
Ja, ich bin Binnenschiffer, so auf einem Tankschiff, Doppelhüllentankschiff. Und wir sind hier gerade in Hamburg an einem Tanklager der Firma Öltanking und schlagen hier gerade Diesel um.
Detlef Maywald ist auch Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Selbstständigen Abteilung Binnenschifffahrt. Vom Niedrigwasser der Elbe hat er nicht viel mitbekommen, weil er vor allem auf dem Nord-Ostsee-Kanal und der vom Niedrigwasser nicht betroffenen Unterelbe unterwegs ist.
Aktuell bin ich mit meinem Schiff im Einsatz zwischen Hamburg, Brunsbüttel, Kiel. Ab und zu geht es mal nach Magdeburg oder Salzgitter, aber das ist eher die Ausnahme.
Sinkende Pegelstände in den deutschen Flüssen infolge der Trockenheit haben inzwischen nicht nur Folgen für Natur- und Binnenschifffahrt. In mehreren Bundesländern wurde an Flussufern Kriegsmunition freigelegt.
Granaten, Minen oder Munition. Diese Gefahren, meist aus dem Zweiten Weltkrieg, sie lauern noch immer im Flussbett. Das Niedrigwasser der Elbe legt sie frei. Hier nördlich von Magdeburg beträgt der Wasserstand zwar noch etwa 1,80 Meter, anderenorts aber nur noch etwas über 30 Zentimeter.
Die Weiße Flotte Magdeburg nahm zwischen vergangenem Juli und September nur 7.500 Fahrgäste an Bord. Normalerweise sind es in diesem Zeitraum 26.000. Der Reeder des Fahrgastschiffes Lutherstadt-Wittenberg in der gleichnamigen Stadt an der Elbe konnte in der zweiten Jahreshälfte kaum noch ablegen, obwohl das Schiff ausgebucht war. Der Reeder stellte den Betrieb ein und annoncierte sein Schiff zum Verkauf. Viele der Elbfähren zwischen Hamburg und Dresden konnten wegen Niedrigwassers nicht fahren. Pendler, Handwerker oder Schulkinder mussten zum Teil extreme Umwege in Kauf nehmen.
So eindeutig ist die Bilanz für die Frachtschifffahrt nicht, sagt Detlef Maywald.
Wenn wir jetzt als Beispiel mal nehmen, normalerweise lädt ein Schiff vielleicht 2.500 Tonnen ein bei normalem Wasserstand und kann das jetzt nicht mehr aufgrund des Niedrigwassers und fährt nur noch mit 1.000 Tonnen oder womöglich noch weniger, dann brauche ich, um dieselbe Transportleistung zu erbringen, natürlich entsprechend mehr Schiffe. So, wer dann Schiffsraum hat, der kann mit Sicherheit davon auch profitieren und kann dort bessere Frachtraten durchsetzen.
Auch in diesem Jahr ist der Wasserstand in Ober- und Mittelelbe extrem niedrig. Die Pegel sind an manchen Orten bereits unter die Rekordwerte von 2018 gefallen. Der Pegel Magdeburg zeigte Ende Juli dieses Jahres einen Pegel von 45 cm an, noch 1 cm unter dem bisherigen Tiefstwert aus dem vergangenen Jahr.
Könnten Sie im Moment mit diesem Schiff beladen noch die Elbe bis Magdeburg fahren?
Die Elbe bis Magdeburg wird schwierig. Man müsste den Umweg nehmen über Elbe-Seidenkanal und Mittellandkanal, um nach Magdeburg zu kommen, weil die Elbe als solches nicht mehr so viel Wasser hat, dass man dort noch beladen fahren kann. Leerschiff ist es auch schon schwierig. Man nutzt an sich von Magdeburg aus zum Beispiel den Weg, um wieder nach Hamburg zu kommen. Wenn das Schiff leer ist, gerne die Elbe. Aber auch das ist schon sehr grenzwertig.
Und jetzt? Müssen die Flüsse tiefer oder die Schiffe kleiner werden? Interessenverbände fordern bereits, dass die auf deutscher Seite weitgehend naturbelassene Elbe aufgestaut und ausgebaggert wird. Man sollte aber auch über kleinere Schiffe nachdenken, sagt Detlef Maywald.
Es wurden ja die letzten Jahre sehr viele neue Schiffe in Dienst gestellt und neue Schiffe sind fast immer deutlich größer geworden. Man kann Schiffe leichter bauen, man kann andere Antriebsanlagen einbauen. Diese kleinen Schiffe fehlen mittlerweile. Das haben wir als Verband schon eine ganze Zeit lang kundgetan. So, und jetzt mittlerweile hat doch auch die Politik erkannt, dass eben kleine Schiffe fehlen und auch die Wirtschaft drängt immer mehr dahin zu sagen, Mensch, wir bräuchten eigentlich mehr kleinere Schiffe.
Die BASF hat für sich aus dem Dürresommer bereits diese Konsequenz gezogen. Der Chemieriese will verstärkt auf Schiffe setzen, die auch bei Niedrigwasser fahren können. DIW-Konjunkturchef Klaus Michelsen.
Entsprechende Risiken abzufedern und einzukalkulieren ist dann die Aufgabe. Und diese Extremwitterungsereignisse erhöhen an der Stelle die Unsicherheit für Unternehmen. Und all das führt eben dazu, dass man sagt, okay, dann investiert man möglicherweise eben nicht mehr so intensiv in diesen Standort, wie man das früher getan hat. Und das wird dann möglicherweise über die Zeit zu einem echten Standortproblem auch in Deutschland.
Das Jahr 2018 ist das wärmste Jahr in Deutschland seit Messbeginn im 19. Jahrhundert. Die Temperatur betrug nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes im Durchschnitt 10,4 Grad Celsius.
Der hat sich natürlich ausgewirkt. Also wir Bierbrauer sind sehr, sehr wetterfühlig.
Peter Gliem von der Berliner Kindel-Schultheiß-Brauerei.
Wir freuen uns extrem über lang anhaltendes, schönes Wetter. Wenn das ist, abends 22 Uhr Deutschland, 22 Grad, dann ist Bierwetter, Bierlaune. Da sind die Biergärten voll. Und der Rekordsommer, der Dürresommer letztes Jahr, der war auch für uns in der Bierbranche im Allgemeinen ein sehr, sehr toller Sommer. Und wenn man sich ganz aktuelle Zahlen vom Statistischen Bundesamt anguckt, erstes Halbjahr 2018 versus erstes Halbjahr 2019, es ist leider wieder weniger geworden.
Es ist brütend heiß. Im Sudhaus der Berliner Kindel-Schultheiß-Brauerei im Stadtteil Weißensee. Alle namhaften Biere der Hauptstadt werden hier gebraut.
Wir haben Sonderschichten gemacht, wir haben an Feiertagen gearbeitet und wir haben teilweise auch mal längere Schichten gemacht, um den Durst der Verbraucher nach kühlem Bier zu stillen.
Eigentlich ein tolles Jahr für die Branche. Aber der Sommer hält ein überraschendes Problem für die Brauer bereit. Es ist so viel Bier im Umlauf, dass das Leergut knapp wird.
Da haben wir wirklich an die Verbraucher teilweise appelliert, Mensch, bringt uns doch bitte das Leergut zurück, weil dann können wir wieder ganz normale Schichten fahren. Schlimm ist es für uns, wenn wir eine Schicht anfahren und dann nicht genügend Leergut da ist und unterbrechen müssen und vielleicht eine andere Sorte machen.
Mittlerweile stapeln sich die Bierkästen wieder meterhoch im Hof der Brauerei. Im letzten Jahr war dieser Platz leer.
Sie kriegen jetzt auch noch einen Schluck Bier, ne? Jetzt gehen wir in unseren Grambinus, unseren Schankraum.
Aber Herr Klim, es ist nicht mal 20 Grad.
Es sind nicht 20 Grad? Wie viel Grad sind gerade draußen?
20,5.
20,5 ja, Grad, wer muss es wissen.
Dann darf man, ja?
Dann darf man.
Na gut. Ja,
guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Vertreter von Bund und Ländern haben heute über die Ernteausfälle von Landwirten durch die anhaltende Dürre beraten. Bei dem Treffen in Berlin ging es um eine erste Bestandsaufnahme der Schäden. Der Bauernverband fordert staatliche Hilfen für die betroffenen Betriebe.
Wenn es, sage ich mal, in Deutschland dazu kommt, dass Dürre versicherbar ist, dann muss sie wahrscheinlich auch subventioniert werden, weil sich das kaum ein Bauern leisten werden wird.
Darius Pisula ist Risikoanalyst bei der Hannoverschen Rückversicherung. Passenderweise ist er Meteorologe, denn seine Aufgabe ist es, das Wetter ins Geschäft einzupreisen. Noch bieten Versicherungen in Deutschland keine Dürreversicherungen an. Und für die von Dürre und Hitze am meisten betroffenen Regionen wird das, so glaubt Darius Pisula, auch nie der Fall sein.
Ja, da gibt es natürlich auch Beispiele in der Flutversicherung. Na, da gibt es Bereiche nah am Fluss, die so oft überflutet werden, dass die Versicherer sagen, nein, das versichern wir nicht, weil das erstens wäre die Prämie viel zu hoch für den Versicherungsnehmer und zweitens müssten wir fast alle 2-3 Jahre das Haus nochmal neu bezahlen und das nimmt dann keine Versicherung auf sich.
Die Rückversicherer, also die Versicherer der Versicherungen, müssen alles im Blick haben. Viel früher als die Wirtschaftsunternehmen beginnen sie damit, alle Schadensrisiken zu erfassen. Und mit dem Klimawandel kommt ein weiteres, ein erhebliches Risiko dazu.
Da sind wir gerade dabei, um zu erfahren, wie viel der Klimawandel uns in Zukunft kosten könnte. Und zwar weltweit.
Diese Frage der Klimaveränderung hat sich erst in der jüngeren Zeit auch in den Unternehmenszentralen dann fortgesetzt. Für viele Branchen war das bislang einfach nicht relevant. Für die war der Standort Deutschland, zumindest was die Witterung und das Klima betrifft, eigentlich ein sehr sicherer Standort. Und das kann man sagen, zumindest anekdotisch ändert sich das in letzter Zeit doch erheblich und wird dann vielleicht auch das ein oder andere Geschäftsmodell betreffen.
Durch Produktionsausfälle sind 2018 in Deutschland Schäden von etwa 5 Milliarden Euro entstanden. Ebenfalls um über 5 Milliarden Euro wurde die Forstwirtschaft geschädigt. Durch das Absterben von Bäumen und Neuanpflanzungen. Die Ernteausfälle in der Landwirtschaft haben die Bauern mehr als 3 Milliarden Euro gekostet. Und das ist erst der Anfang.
Folgen des Dürresommers, wie der Klimawandel die Wirtschaft bremst, das war ein Feature von Thilo Schmidt.